Hallo und herzlich willkommen zurück zur Vorlesung Physikalische Chemie 1. Sie hören die 27. Lehreinheit mit dem Titel Zustandssumme und Zustandsfunktionen. Wir haben in unserer letzten Lehreinheit einen Zusammenhang zwischen der molekularen und der Systemzustandssumme hergestellt, wobei uns die erstgenannte, also die molekulare Zustandssumme, Aussagen trifft über die Besetzung quantenmechanischer molekularer Energieniveaus, wohingegen die Systemzustandssumme dies für Systemenergieniveaus in Systemen vieler Teilchen tut. Wir haben damit einen Übergang unserer bisherigen einzelteilchenfokussierten Diskussion hin zu einer Betrachtung von Mehrteilchensystemen getan und haben in der zweiten Hälfte der vorigen Lehreinheit dabei dann auch konkret makroskopisch-phänomenologische thermodynamische Zustandsfunktionen in den Fokus genommen und aus statistischer Perspektive betrachtet. Die erste Funktion, für die wir das getan haben, ist die elementarste der chemischen Thermodynamik, die Entropie. Wir wollen nun in unserer folgenden, letzten Lehreinheit unserer Vorlesung PC1 diesen Gedanken weiterführen und quantitative, formelmäßige Zusammenhänge herstellen zwischen der Zustandssumme und thermodynamischen Zustandsfunktionen. Zunächst zu den beiden zentralen Zustandsfunktionen der beiden ersten Hauptsätze der Thermodynamik, das heißt der Entropie und der inneren Energie, und dies dann ausweiten auf alle anderen thermodynamischen Potenziale, beispielsweise die Enthalpie, die freie Enthalpie und die freie Energie, woraus wir dann weiterhin aus Abhängigkeiten derselben, also konkret aus partiellen Differentialquotienten derselben, auch andere thermodynamische Zustandsvariablen wie Druck, Volumen, Wärmekapazität, Kompressibilität und so weiter bekommen. Wir legen los mit dem Zusammenhang zwischen Zustandssumme und innerer Energie. Wie so oft betrachten wir ein System aus n unabhängigen Teilchen. Hierfür können wir ansetzen, dass sich die Gesamtenergie summarisch aus den Energien der Einzelteilchen ergibt. E Gesamt ist gleich Summe klein ni epsilon i, wobei das klein ni uns gemäß Boltzmann-Verteilung gegeben ist als groß n mal 1 durch q mal e hoch minus beta epsilon i. Das ist uns in Gleichung 447 hingeschrieben. Und daraus können wir einen kombinierten Ausdruck gemäß Gleichung 448 ableiten. Wir wollen diese Gleichung jetzt so transformieren, dass sie nur noch Ausdrücke mit q enthält, also dass sie rein über die Zustandssumme ausgedrückt ist. Dazu vergegenwärtigen wir uns noch einmal, wie die molekulare Zustandssumme definiert ist. Dafür ist uns Gleichung 438 im Skript an dieser Stelle nochmals hingeschrieben. Leiten wir dies nach dem Boltzmann-Faktor Beta ab, so ergibt sich ein Ausdruck gemäß Gleichung 449. Und das ist ja der Ausdruck, der in Gleichung 448 hinter dem Summenzeichen steht. Das heißt, den können wir da ersetzen. Das liefert uns Gleichung 450. Und ersetzen wir darin den Summe e hoch minus Beta Epsilon i Term durch die dafür in Gleichung 438 ja eingeführte Definition der Zustandssumme q, dann wird daraus Gleichung 451. E Gesamt ist groß N durch q mal dq nach d Beta, das wir auch nach den Rechenregeln für Differentiationen von Logarithmen schreiben können als minus N mal dln q nach d Beta. Und hiervon kommen wir jetzt schnell zu einem Ausdruck für die innere Energie, indem wir uns einfach klar machen, dass die innere Energie bei einer Temperatur T ja genau dieser Gesamtenergie in Sprich, die wir da hingeschrieben haben, plus noch einen Nullwert, eine Nullpunktsenergie, U0. Das ist die innere Energie bei T gleich 0. Setzen wir in diesen Ausdruck Gleichung 451 ein, erhalten wir Gleichung 452. Delta U, also U minus U0, ist genau das, was wir auf der rechten Seite von Gleichung 451 stehen hatten. Minus N mal dlnq nach d Beta. In diesem Term tritt uns Q in Form von klein q auf, also als molekulare Zustandssumme. Um das jetzt auf beliebige Systeme erweitern zu können und damit nicht nur Systeme unabhängiger Teilchen behandeln zu können, ersetzen wir die molekulare Zustandssumme klein q durch die kanonische Systemzustandssumme groß q. Wie das geht, haben wir ja schon kennengelernt. Der Formalismus ist uns in Gleichung 453 nochmal hingeschrieben. Groß q, hatten wir ja gesehen, ist klein q hoch n. Und wenn wir das logarithmieren, dann wird daraus ln von groß q ist gleich n mal ln von klein q. Oder in differenzieller Form ausgedrückt, dln groß q ist gleich n mal dln klein q. Ersetzen wir das jetzt in dem Differentialquotienten in Gleichung 452, wird daraus Gleichung 454. Delta U, also U minus U0, ist gleich minus dln groß Q nach d Beta. Und wenn wir wollen, können wir den Faktor Beta in dieser Gleichung noch gemäß seiner Definition, gemäß Gleichung 432, ausschreiben und dadurch die Ableitung nach d Beta in Gleichung 454 auch in eine Ableitung nach dt, also nach der Temperatur, überführen. Die dafür notwendige Identität ist uns in Gleichung 455 hingeschrieben. Und Gleichung 456 zeigt uns, wie wir das dann verwenden können, um eben jenen Austausch durchführen zu können. Also um dlnq nach dbeta in ein dlnq nach dt überführen zu können. Das Resultat für die innere Energie delta U, also U minus U0, ist uns in Gleichung 457 hingeschrieben. Das ist jetzt eine alternative Ausdrucksweise zu Gleichung 454. In Lehrbüchern finden Sie mal das eine und mal das andere. Also nicht wundern, wenn Sie in dem einen Lehrbuch diese und in dem anderen Lehrbuch jene Ausdrucksweise finden. Die sind natürlich äquivalent über eben diese mathematische Identität, die wir uns gerade eben klargemacht haben. Noch ein kurzer Hinweis an dieser Stelle zum Thema Lehrbücher. In vielen Lehrbüchern wird das U0 übrigens auch nicht erwähnt. Da steht einfach U ist gleich, ne? Und dann dieser Term mit DLNQ. Das ist streng genommen nicht ganz sauber, denn in der Tat gibt es bei manchen Systemen eine von Null verschiedene Nullpunktsenergie, U0, was sich aus der Quantenmechanik begründen lässt. Das lernen Sie in PC2 noch. Meistens ist das am Ende dann aber doch irrelevant, da wir meistens an Änderungen der inneren Energie interessiert sind, also Delta U. Und dabei fällt dann ja spätestens dieses U0 auch wieder raus. Okay, damit haben wir einen Zusammenhang zwischen der Zustandssumme Q und der inneren Energie U gewonnen. War ja jetzt gar nicht so schwierig, oder? Damit haben wir also schon mal die statistische Thermodynamik mit dem ersten Hauptsatz der klassischen Kontinuumsthermodynamik verheiratet. Schauen wir mal, ob uns das auch mit dem zweiten Hauptsatz gelingt und der darin auftretenden zentralen Zustandsfunktion S, also der Entropie. Wir schauen damit jetzt nach einem Zusammenhang zwischen Zustandssumme und Entropie. Ausgangspunkt dafür ist die in der vorigen Lehreinheit nochmals hergeleitete und ausgiebig diskutierte Boltzmann-Gleichung, die wir in Form von Gleichung 445 gefunden hatten und die uns jetzt hier an dieser Stelle im Skript auch nochmal hingeschrieben ist. An früherer Stelle, in unserer zweiten Lehreinheit über statistische Thermodynamik, in der wir die Boltzmann-Verteilung abgeleitet haben, also die wahrscheinlichste Verteilung, hatten wir eine Gleichung 420 eingeführt. Die lautete ln Omega, was gleichbedeutend ist mit ln t max, ist gleich n mal ln n minus Summe über die kleinen ni mal ln klein ni. Wenn wir das jetzt hier verwenden und für ln Omega in die Boltzmann-Gleichung 445 einsetzen, erhalten wir Gleichung 458. Und ersetzen wir weiterhin die ebenfalls an früherer Stelle mal definierte Gleichung 418, nach der die Gesamtteilchenzahl groß n die Summe der Besetzungszahlen ni ist, dann wird daraus die obere Zeile von Gleichung 459. Die können wir ein bisschen umformen, indem wir Summe klein ni ausklammern und in dem verbleibenden Klammerausdruck die Rechenregeln für Logarithmen anwenden und aus der Differenz von zwei Logarithmen einen Logarithmus eines Quotientenargumentes machen. Und der daraus resultierende Ausdruck, den können wir nochmal mit einem künstlichen Faktor 1, den wir als groß n durch groß n verklausulieren, versehen und davon das n im Zähler dieses Faktors ausklammern. Und dann halten wir letztendlich die ganz rechts unten stehende Variante von Gleichung 459. Wenn wir uns die mal anschauen, dann sieht dieser Ausdruck sehr ähnlich zu der Formel für die Mischungsentropie aus, die wir in unserer 14. Lehreinheit kennengelernt und abgeleitet hatten, auf zweifache Art sogar, aus einer klassischen kontinuumsthermodynamischen Perspektive und aus einer statistischen Perspektive. Das war das Modell mit den weißen und schwarzen Kugeln auf einem Gitter. Sie erinnern sich, ja? Und die Gleichung, die wir hier jetzt haben, also die ganz rechts unten stehende Form von Gleichung 459, die ist mathematisch jetzt sehr ähnlich dazu. Wir haben da einen Faktor kb mal n stehen, das ist sowas wie ein r. Und wir haben da eine Summe von ni durch n mal ln von ni durch n stehen. In dieser Summe sind die Brüche ni durch n im Prinzip so etwas wie Molenbrüche. Und damit haben wir eine Formel sehr ähnlich zur Formel für die Mischungsentropie. Diese ni durch n-Terme, das sind generell die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass ein Zustand i besetzt ist. In dem gerade eben schon angesprochenen Modellbild mit den weißen und schwarzen Teilchen auf dem Gitter, mit dem wir die Mischungsentropie mal statistisch abgeschätzt hatten, gibt es jetzt zwei Zustände für jeden Gitterplatz. Dort kann entweder eine schwarze oder eine weiße Kugel sitzen. Und die Wahrscheinlichkeiten dafür korrelieren mit den Volumenbrüchen, beziehungsweise mit den Mengenanteilen weißer und schwarzer Kugeln. Und damit ergibt sich aus der hier jetzt dargelegten Gleichung direkt die Formel für die Mischungsentropie, wie wir sie in dem damaligen Kapitel in unserer 14. Lehreinheit kennengelernt hatten. Wir können diese Formel jetzt noch weiter umformen, indem wir uns die Boltzmann-Verteilung, Gleichung 433, zunutze machen. Die lautete ja, ni durch n ist gleich 1 durch q mal i hoch minus Beta Epsilon i. Beziehungsweise in logarithmierter Form wäre das ln von ni durch n ist gleich minus Beta mal Epsilon i plus ln von 1 durch q. Und das können wir auch schreiben als minus ln q. Setzen wir das jetzt für das ln ni durch n in Gleichung 459 ein, dann erhalten wir daraus Gleichung 460, die wir noch in einigen weiteren Schritten, im Wesentlichen sind das Ausklammerungsschritte, umformen können, um schließlich die Form des Ausdrucks zu erhalten, der uns da unterhalb von Gleichung 460 ohne eigene Gleichungsnummer dargestellt ist. S ist gleich minus kb und dann kommt eine riesengroße Klammer, in der steht minus Beta mal n durch q mal Summe Epsilon i mal e hoch minus Beta Epsilon i minus groß n mal ln q mal 1 durch q mal Summe über e hoch minus Beta Epsilon i. In dieser Summe ist das ganz vorne stehende minus Beta ja ein minus 1 durch kbt. Das, was dann danach kommt, das n durch q mal Summe Epsilon i mal e hoch minus Beta Epsilon i, das ist nichts anderes als die innere Energie, die wir gerade eben diskutiert hatten. U minus U0, für das wir gerade eben gesehen haben, wir auch schreiben können kbt mal dln groß q nach dln t. Das war Gleichung 457. In dem zweiten Teil des großen Klammerausdrucks steht minus n mal ln klein q Und das ist ja nichts anderes als ln von Groß Q. Und dann steht da noch mal 1 durch Q mal Summe E hoch minus Beta Epsilon I. Und dieses Summe E hoch minus Beta Epsilon I ist ja nichts anderes als die Zustandssumme Q. Das heißt, da steht 1 durch Q mal Q. Und das ist 1. Insgesamt vereinfacht sich dieser große Ausdruck damit zu Gleichung 461. S ist gleich KB mal dlnq nach dt plus lnq. Wobei mit Q hier jetzt immer Groß Q gemeint ist, also die Systemzustandssumme. Jetzt haben wir also auch für die Entropie einen Ausdruck gefunden, indem sie mit der Zustandssumme Q, hier konkret Groß Q, verknüpft ist. Wir können diesen Ausdruck übrigens auch noch in einer alternativen Form hinschreiben, wie uns das in Gleichung 462 ausgedrückt ist, indem wir ausnutzen, dass dlnq nach dlnt ja gerade U minus U0 durch kbt ist, wie das in Gleichung 457 drin steckt. Und das liefert uns die links in Gleichung 462 ausgedrückte Variante. S ist gleich U minus U0 durch T plus KB ln Q. Q hierbei Groß Q, also Systemzustandssumme. Damit haben wir die beiden wichtigsten thermodynamischen Funktionen, die Gegenstand des ersten und zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik sind, mit der Zustandssumme Q, also mit der statistischen Thermodynamik verknüpft. Und wir kriegen daraus jetzt auch noch alle möglichen weiteren thermodynamischen Funktionen abgeleitet, weil die ab jetzt ja alle irgendwie miteinander zusammenhängen. Beispielsweise können wir leicht auf die freie Energie F kommen, die ja definiert ist als U minus TS. Das hatten wir in Gleichung 170 in unserer Vorlesung mal kennengelernt. Die ist uns hier an dieser Stelle jetzt nochmal im Skript hingeschrieben. Naja, und die darin auftretenden Funktionen U und S, die haben wir ja gerade eben hergeleitet, wie die mit der Zustandssumme zusammenhängen. Das müssen wir jetzt also einfach nur alles einsetzen und miteinander verknüpfen. Und dann erhalten wir daraus Gleichung 463. F ist gleich minus KBT mal ln von Groß Q. Das ist eine sehr einfache Form der Gleichung. Weiterhin können wir daraus jetzt wiederum auch einen Formelausdruck für H, also für die Enthalpie, finden. H ist ja definiert als U plus PV, das kennen wir von noch früher in unserem Vorlesungsverlauf. In Gleichung 69 wurde das erste Mal definiert. Und auch hier können wir jetzt U ersetzen durch das, was wir gerade eben vor ein paar Minuten gefunden haben. Und P, das können wir ersetzen durch seine Identität, dass es sich als dF nach dV darstellen lässt. Sie erinnern sich an die klassische Thermodynamik und beispielsweise das Guggenheim-Schema, aus dem diese Identität hervorgeht. Das heißt, wir müssen unseren gerade eben gefundenen Ausdruck für F jetzt einfach nach V ableiten und das ergibt uns dann minus P. Und das nehmen wir noch mit V mal und verknüpfen das noch mit dem U, das wir von eben gerade von vor ein paar Minuten kennen und nehmen das alles zusammen und erhalten damit Gleichung 464, die uns die Enthalpie H in Abhängigkeit der Systemzustandssumme Groß Q ausdrückt. Und weiterhin können wir daraus jetzt einen Ausdruck für G, also für die freie Enthalpie, gewinnen, die sich ja definiert als H, das wir gerade gefunden haben, minus TS. Das hatten wir uns ursprünglich mal in Gleichung 172 klargemacht. Ja, und da setzen wir jetzt H ein, gemäß dem, was wir gerade eben vor ein paar Sekunden festgestellt hatten, und S, gemäß dem, was wir vor so rund 10 Minuten gefunden hatten in dieser Lehreinheit, und nehmen das alles zusammen und erhalten damit Gleichung 465, die uns einen Zusammenhang zwischen G und der Zustandssumme Groß Q herstellt. Wir können jetzt noch weiter so verfahren und uns damit alle möglichen weiteren thermodynamischen Größen ableiten. Beispielsweise das Volumen V, das ja gegeben ist als dg nach dp, gemäß Gleichung 466. Könnten wir jetzt hier einsetzen, ableiten, daraus würden wir dann einen Ausdruck für V als Funktion von Q gewinnen. Oder die Wärmekapazitäten, cv und cp, die uns ja gegeben sind als Ableitung von U nach T oder H nach T, wie das in Gleichung 467 hingeschrieben ist. Was übrigens sich auch darstellen lässt als zweite Ableitung der Potenziale F respektive G nach T. Auch hier könnten wir jetzt das wieder einsetzen, diese gerade eben gefundenen Ausdrücke für diese thermodynamischen Potenziale und das dementsprechend ableiten und würden dann auf einen Ausdruck kommen für CV respektive CP als Funktion von Q. Und das können wir auch noch für weitere Größen machen. Als letzte weitere sei hier noch die Kompressibilität Kappa genannt, gemäß Gleichung 468, die wir erhalten aus dem V, das wir uns herleiten können, wie uns das in Gleichung 466 angedeutet ist, und das dann nochmal nach P ableiten. Oder alternativ, wir können es auch direkt bestimmen aus der zweiten Ableitung des thermodynamischen Potentials G nach P. Wir sehen, alle thermodynamischen Informationen, alle Zustandsfunktionen und Zustandsgrößen sind uns direkt aus der Zustandssumme Groß Q zugänglich. Wir bezeichnen die Systemzustandssumme Groß Q daher als thermodynamische Wellenfunktion, um die zentrale Rolle dieser Größe im Gebiet der statistischen Thermodynamik herauszustellen. Sie werden noch sehen im PC2 und PC3, dass im Gebiet der Quantenmechanik der Begriff der Wellenfunktion ein ganz zentraler ist und eine ähnliche zentrale Rolle spielt in der statistischen Thermodynamik die Zustandssumme. Und deswegen nennen wir die thermodynamische Wellenfunktion, um eben ihre herausragende Tragweite durch den Namen zu kennzeichnen. Für Systeme unabhängiger Teilchen können wir ja mit den Identitäten Groß Q ist gleich Klein Q hoch N, respektive Groß Q ist gleich 1 durch N Fakultät mal Klein Q hoch N, je nachdem, ob es unterscheidbare oder ununterscheidbare Teilchen sind, auch eine direkte Berechnung aus der molekularen Zustandsnummer klein q ermöglichen. Das ist Ihnen in Gleichung 469 beispielsweise mal für die freie Energie F vorgerechnet. Übrigens, mit den Identitäten Beta ist gleich 1 durch KBT und der Logarithmus-Differenziationsregel d ln x ist gleich 1 durch x mal dx ergeben sich in verschiedenen Lehrbüchern viele verschiedene äquivalente Schreibweisen. In Gleichung 470 sind Ihnen mal 5 verschiedene Schreibweisen für die innere Energie U als Funktion der Zustandssumme Q dargestellt. Die sehen alle sehr unterschiedlich aus, sind aber alle richtig, weil sie sich alle ineinander überführen lassen durch Anwendung eben dieser Identitäten Beta ist gleich 1 durch KBT und D ln x ist gleich 1 durch x mal dx. Gut, damit können wir also festhalten, dass wir jetzt einen Satz von Formeln an der Hand haben, der es uns ermöglicht, aus molekularen Informationen, konkret der molekularen Zustandssumme, und der daraus ableitbaren Systemzustandssumme auf makroskopisch-phänomenologische Zustandsfunktionen und Zustandsparameter zu kommen, wie beispielsweise die thermodynamischen Potenziale U, H, G und F, die elementare Zustandsfunktion S und alle möglichen ersten und zweiten Ableitungen davon, wie beispielsweise CV, CP, Kappa, V, P und so weiter und so fort. Damit wird es uns also nun möglich, aus molekularen Eigenschaften auf makroskopische, kontinuumsthermodynamische Eigenschaften von chemischen Systemen schließen zu können. Es stellt sich nun nur noch in Anführungszeichen die Frage, woher bekommen wir denn jetzt Q? Wie lautet ein formelmäßiger Ausdruck für die Zustandssumme? Dies führt uns in die zweite Hälfte des Gebietes statistische Thermodynamik. Und leider können wir diesen Weg an der Stelle jetzt nicht weiter bestreiten, denn dafür brauchen wir jetzt Kenntnisse aus der Quantenmechanik, aus der PC2 und aus der PC3. Die Sie jetzt an dieser Stelle in der PC1 noch nicht haben. Wir müssen daher an dieser Stelle unseren Weg abbrechen. Oder sagen wir vielleicht lieber unterbrechen. Sie finden in unserem Vorlesungsskript den ganzen Formalismus und den ganzen Inhalt, der jetzt zu diskutieren wäre, textlich und bildlich dargelegt. Ich ermutige Sie hier an dieser Stelle nun dazu, sich diese Inhalte, nachdem Sie die PC2 und die PC3 gehört, absolviert und verstanden haben, nochmal anzuschauen. Weil Sie dann wirklich ganz konkret quantitativ verstehen können, wie Sie von diesen quantenmechanischen, molekularen Informationen auf die Zustandssumme kommen. Und mit dem, was wir in dieser jetzigen Lehreinheit gerade gelernt haben, wissen Sie dann auch, wie Sie davon zu makroskopischen thermodynamischen Größen kommen. Im Großen und Ganzen ist der Ansatz dafür wie folgt. Wir nehmen an, dass die Energie eines Moleküls sich verteilt auf die Freiheitsgrade Translation in X, Y und Z-Richtung, Rotation, Schwingung und elektronische Anregung. In dieser Listung ist die Translation ein sogenannter äußerer Freiheitsgrad, während alle anderen innere Freiheitsgrade sind. Wir können nun näherungsweise annehmen, dass die Gesamtenergie eines Moleküls sich separat auf diese Einzelenergiemoden verteilt und sich daher additiv aus denselben ergibt, wie uns das in Gleichung 471 hingeschrieben ist. Das ist streng genommen eine Näherung, weil wenn wir da ein bisschen genauer hingucken, dann sehen wir, dass da schon eine Kopplung besteht. Beispielsweise, wenn wir uns die Molekülrotation vorstellen, also ein rotierendes Molekül, dann wird dabei eine Zentrifugaldehnung der Bindung eintreten, aufgrund der wirksamen Zentrifugalkräfte während der Rotation. Das wird die Bindung dehnen und dies wird dann seinerseits eine Schwingung auslösen. Das heißt, es besteht schon eine Kopplung zwischen Rotation und Schwingung. Oder wenn wir ein Molekül elektronisch anregen, also wenn wir ein Elektron von einem Grundzustand in einen angeregten Zustand überführen, beispielsweise durch Absorption von elektromagnetischer Strahlung geeigneter Wellenlänge, typischerweise UV-Licht, dann gerät dieses Elektron ja, ich sag mal salopp, auf eine höhere Bahn. Streng genommen quantenmechanisch müssten wir sagen, es bevölkert ein anderes, bisher unbesetztes Molekülorbital. Dieses Molekülorbital wird gemeinhin ein sogenanntes antibindendes Molekülorbital sein, weil die Bindenden im Grundzustand ja alle besetzt sind. Und das Einzige, wohin wir dann ein Elektron anregen können, ist das, was noch frei ist. Und das sind Antibindende. Antibindende Molekülorbitale haben gemeinhin eine größere Ausdehnung und vor allem haben sie eine Lokalisation der Elektronen nicht entlang der Kern-Kern-Bindungsachse, sondern gerade abseits davon. Deshalb sind sie ja antibindend. Sie ziehen dadurch die Kerne auseinander. Das ist wiederum nichts anderes als eine Dehnung. Das heißt, das wird auch Schwingung auslösen. Das heißt, diese elektronische Anregung eines Moleküls führt auch zu einer Schwingungsanregung. Sie lernen das in der PC2 respektive 3 auch noch als das Frank-Condon-Prinzip kennen. Wir können diese tatsächlich bestehenden Kopplungen jedoch jetzt mal ignorieren, indem wir beispielsweise annehmen, dass der Effekt der Zentrifugaldehnung während der Rotation nicht sonderlich stark ist und dadurch keine merkliche Molekülvibration angeregt wird. Und wir können die elektronische Anregung unter der Prämisse der sogenannten Born-Oppenheimer-Näherung formulieren, wonach wir annehmen, dass die elektronische Anregung so viel schneller ist als die Kernbewegung, dass eine Auslösung von Molekülschwingung allenfalls sehr träge, zeitverzögert danach erfolgen wird und hier jetzt in erster Näherung auch mal ignorierbar sei. Wenn wir das machen, dann können wir in der Tat eine Separation der Gesamtenergie durchführen, wie uns das in Gleichung 471 hergeleitet ist. Und diese Separation, die führt jetzt dazu, dass wir die Energieterme der Zustandssumme ebenfalls demgemäß aufteilen können. Dass wir also die Zustandssumme Q, die ja definiert ist als E hoch minus Beta Epsilon I, auch hinschreiben können, indem wir das gesamte Epsilon aufteilen in Teil Epsilons. Und demgemäß die Zustandssumme formulieren als E hoch minus Beta mal, in Klammern, Epsilon Translation plus Epsilon Rotation plus Epsilon Vibration plus Epsilon der elektronischen Anregung. Und nach den Rechenregeln für Exponentialfunktionen können wir das auch in vier einzelne Exponentialterme aufteilen, die nun ihrerseits jeweils einer eigenen Zustandssumme entsprechen. Zustandssumme der Translation, Zustandssumme der Rotation, Zustandssumme der Vibration und Zustandssumme der elektronischen Anregung. Alle summarisch aufaddiert zur Gesamtzustandssumme. Das ist uns in Gleichung 472 hingeschrieben. Und was wir jetzt also tun können und auch müssen, ist es, Formelausdrücke für diese vier Summanden herzuleiten. Und das können wir mit den Werkzeugen der Quantenmechanik. Für die Molekültranslation und den damit zusammenhängenden Beitrag Q-Trans können wir beispielsweise das Modell des Teilchens im Kasten heranziehen, was das einfachste quantenmechanische System ist, das wir behandeln können und das aus diesem Grund auch immer als erstes in einführenden Quantenmechanik-Vorlesungen behandelt wird. Und mit diesem Modell können wir Wellenfunktionen für ein solches sich nur durch Translation bewegendes Teilchen in einem einengenden Kastenpotential herleiten. Und aus diesen Wellenfunktionen bekommen wir die gequantelten Energieniveaus der Translation. Gequantelt in dem Sinne, dass sie sich als systematisch Vielfache einer während der Herleitung einzuführenden Quantenzahl darstellen lassen. Die quantenmechanische Behandlung führt dann übrigens dazu, dass der energetische Abstand dieser Niveaus sehr gering ist und wir die Translation quasi als Energiekontinuum auffassen können. Die Zustandssumme der Rotation kriegen wir durch ein anderes quantenmechanisches Beispiel. Das ist typischerweise dann das nächstkompliziertere nach dem Teilchen im Kasten, das in einführenden Quantenmechanikvorlesungen behandelt wird. Das ist der starre quantenmechanische Rotator. Auch hier können wir Wellenfunktionen herleiten, die uns jetzt die quantenmechanische Rotation beschreiben. Und auch hieraus können wir wieder Energieniveaus ableiten, jetzt Rotationsenergieniveaus. Wobei auch hierfür wieder eine Quantenzahl, die Rotationsquantenzahl, eingeführt wird. Die Molekülvibration und die damit zusammenhängende Zustandssumme Q-Vib bekommen wir durch das dann nächst kompliziertere quantenmechanische Modell, den quantenmechanischen harmonischen Oszillator, der uns, ja, Sie können schon raten, Wellenfunktionen für die Vibration liefern wird, aus denen wir dann wiederum Energieniveaus für die Vibration ableiten können, wo auch hierbei wieder eine Quantenzahl anfallen wird, die Schwingungsquantenzahl. Und die elektronischen Energiezustände eines Moleküls, die dann auf die elektronische Zustandssumme QL führen werden, liefert uns die Orbitaltheorie, bei der wir Wellenfunktionen für Atom- oder Molekülorbitale, also elektronische Aufenthaltszustände in einem Atom oder Molekül, herleiten können, aus dem wir dann wiederum Energieniveaus für eben jene Orbitale gewinnen können, die uns dann auf die elektronische Zustandssumme QL bringen. All dies lernen Sie, wie gesagt, in der PC2 und der PC3 kennen. Und nachdem Sie das kennengelernt haben, schauen Sie doch nochmal in unser Skript auf die hiernach nun folgenden Seiten. Da ist Ihnen vorgeführt, wie Sie aus diesen quantenmechanischen Energieniveaus konkret Formelausdrücke für eben diese vier Zustandssummen Q-Trans, Q-Rot, Q-Vib und QL bekommen, die Sie dann in Gleichung 472 einsetzen können, womit Sie dann in dem in dieser Lehreinheit dargelegten Formalismus auf makroskopische thermodynamische Zustandsfunktionen kommen können. Beispielsweise die innere Energie, die Entropie, die Enthalpie oder die freie Energie respektive freie Enthalpie. Damit haben wir dann also eine Brücke zwischen der Mikrowelt und der Makrowelt geschlagen und die Quantenmechanik mit der Thermodynamik verbrückt. Das heißt, die zentralen Nieten und Bolzen, die unsere Welt im Innersten zusammenhalten.